ich finde schon, dass Borussia ein sehr interessantes Projekt ist. Die werden schon oder investieren viel in Frauenfußball. Und Dortmund ist inzwischen ein Weltverein. Von daher habe ich mich dann dazu entschieden, die Fronten zu wechseln. 22 Jahre am Stück Trainer zu sein, finde ich, ist schon auch ein gewisser Erfolg. Wenn man erkennt oder sieht, dass gerade dann die anderen Mannschaften immer mehr auch in etablierte Spielerinnen investieren. Es gibt ja dann immer noch junge Talente, die müssen ja irgendwo spielen. Und dafür, glaube ich, ist die SGS nach wie vor eine super Adresse in der Bundesliga. Die SGS wird immer in meinem Herzen bleiben, 100%.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Alles steht auf Entscheidung in dieser Liga. Titelrennen, Abstiegskampf, scheint wirklich so, als wären diese Sachen durch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Nina Potzel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich finde es ja wirklich krass, was alles so an einem Wochenende passieren kann. Am Freitag hatten wir noch 3 Teams im Titelrennen und im Keller mindestens jener noch für Turbine realistisch erreichbar. Und zack, ja, auf einmal scheint irgendwie alles klar. Aber dazu später mehr. Schauen wir uns alles natürlich an. 17. Spieltag haben wir im Blick. Genauso gibt es dann auch einen Ausblick auf die Champions League Viertelfinals und die Pokal-Halbfinals. DFB-Pokal steht ja auch alles an jetzt die Woche. Ist eine volle Woche auf jeden Fall. Aber vorher gibt es natürlich noch das Interview der Woche und über den 17. Spieltag wollte ich eigentlich auch mit meinem Interviewpartner sprechen, aber wir haben uns dann total verquatscht über andere Themen. Super, super interessant auf jeden Fall und deswegen sage ich doch direkt mal viel Spaß dabei.
Vom Feld ans Mikro.
Er ist der Rekordtrainer der SGS Essen. Ganze 12 Jahre in 2 Anstellungen als Cheftrainer kommen zusammen. In der Unterbrechung war er Co-Trainer beim DFB und beim VfL Wolfsburg. Es hat ihn aber eben wieder zur SGS gezogen, mit der er 2014 und 2020 im DFB-Pokalfinale stand. 5 Spiele fehlen dem Essener Trainer des Jahres 2024 noch. Dann hat er die 300 mit der SGS geknackt. Und dabei wird es dann auch erstmal bleiben. Ende der Saison ist nämlich Schluss. Es geht zum BVB. Es gibt also wirklich viel zu besprechen. Erst einmal aber hallo und ein ganz herzliches Willkommen, Markus Högner.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt gerade eben nach dem Spiel gegen die Turbine. 2-1 habt ihr gewonnen, da sprechen wir auch noch drüber. Aber wir starten in dieser Woche mal rein mit folgender Kategorie.
Die 5 Fumms-Fragen.
Es hat nie besser gepasst, deshalb müssen wir das hier einfach machen. Högner geht im Sommer zum BVB oder mit anderen Worten, Essen ist fertig. Markus Högner, ist das Essen wirklich schon fertig oder kann es vielleicht nochmal eine Rückkehr geben?
Oh, eine sehr, sehr schwierige Frage. Also erstmal, ich hatte im September, Oktober schon so einen Impuls, wo ich halt auch gedacht habe, ich werde im April 58, dass ich nochmal was anderes mache. Nach 12 Jahren SGS, vielleicht ist es auch für die Spielerinnen gut, wenn sie nochmal eine andere Ansprache haben. Und da kam so ein Impuls und dann hat das sich entwickelt. Dann kam irgendwann der Kontakt zu Dortmund zustande. Und ich habe da jetzt erstmal, ich habe einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben plus 1 Jahr Option. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Es wäre natürlich schön, wenn ich auch noch in Dortmund auch eine lange Zeit bleiben kann. Aber jetzt erstmal wollen wir die Saison mit der SGS gut beenden. Und das ist jetzt erstmal, ich denke da gar nicht so weit.
Okay, alles klar. Aber lange Zeit bleiben bei einem Verein, das sieht man ja auch schon in deiner Vita, das ist schon ein Thema. Wir bleiben dann auch mal bei deinem Verein und müssen unserer strengen journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen. 2008 bis 2009, Schalke 04, ab Sommer, jetzt BVB. Mhm. Ganz einfache Frage, wie geht das zusammen?
2 Paar Schuhe. Also 2008 war ich im Männerfußball unterwegs und habe dann natürlich 2010 dann bei der SGS angefangen und ich finde schon, dass Borussia ein sehr interessantes Projekt ist. Die werden schon oder investieren viel in Frauenfußball. Und Dortmund ist inzwischen ein Weltverein Und von daher habe ich mich dann dazu entschieden, die Fronten zu wechseln. Ob ich jetzt in Schalke war, Schalke war. Und dafür war die Zeit einfach zu kurz. Und ich muss auch sagen, unsere Familie, wir sind alle komplette BVB-Fans. Speziell mein kleiner Sohn, der 13-Jährige, der fiebert schon, seit er 4 ist, für den BVB. Und von daher war es dann auch klar, dass ich dieses Angebot dann annehme.
Also hat der kleine Sohn sich da sehr gefreut?
Der hat sich sehr gefreut, auf alle Fälle, klar. Obwohl auch die ganze Familie natürlich auch SGS-Fans sind. Die waren auch immer selber gern im Stadion. Die sind auch immer gerne mit nach Essen gefahren. Also von daher SGS- und BVB-Fans.
Alles klar, das hat es nichts mit dir gemacht mit Schalke. Das hat keine Rolle mehr gespielt.
In Schalke war ich ja nur ein knappes Jahr. Damals auch eine sehr lehrreiche Zeit. Aber insgesamt dafür war die Zeit einfach zu kurz.
Alles klar. Deine Station als aktiver Fußballspieler waren ja TuS Mayen, BC Ahrweiler, Alemannia Aachen, Schwarz-Weiß Düren, Turu Düsseldorf, LD Alajuelense, Renaya Würselen, FC Union Solingen, also eher kleinere Vereine. Magst du moderne Märchen oder wie erklärst du dir, dass jemand mit einer solchen Spielerkarriere es dann als Trainer bis zur DFB-Nationalmannschaft ins Co-Traineramt schafft?
Ja, ich war als Spieler, ich bin tatsächlich ja oder komme ja ursprünglich aus Mayen in der Eifel. Wir hatten damals schon eine sehr professionelle Jugendstruktur. Wir haben uns tatsächlich dann auch in der U19 für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Wir hatten einen sehr guten Trainer, wir hatten auch einige Jugendnationalspieler. TuS Mayen war immer auch ein Verein, die viele junge Spieler entwickelt haben. Wir haben damals Oberliga gespielt, das war dritte Liga, Oberliga Südwest, und bin dann zu Alemannia Aachen. Das war dann natürlich ein Riesenschritt, zwischendurch noch ein Jahr in Ahrweiler. Dann in der zweiten Liga, habe dann aber nie so den Durchbruch geschafft. Und ich glaube, gerade auch Spieler, die jetzt nicht so die Mega-Karriere hingelegt haben, haben dann einen speziellen Ehrgeiz, vielleicht dann bei der Trainerkarriere. Und ich denke mal, trotz alledem bin ich jetzt nicht unzufrieden mit meiner Karriere. Also ich habe dann meistens so dritte, vierte Liga gespielt, hatte dann noch mal ein Abenteuer in Costa Rica. Zwei Jahre bei einem absoluten Top-Verein in Zentralamerika. Und ich wollte immer mal ins Ausland, habe dann natürlich über die Station dann auch noch Spanisch gelernt. War ein Riesenabenteuer, vor allen Dingen Anfang der 90er, war ja 93 bis 95, war sehr interessant. Ich habe da auch viel gelernt. Und von daher war die Spielerkarriere, also ich habe im Endeffekt bis 35 dann durchgespielt, habe im Endeffekt immer professionell beziehungsweise halbprofessionell, dann kann man sagen, 15 Jahre war ich dann noch als Spieler tätig.
Das ist ja schon auch eine echt lange Zeit. Und ist es wirklich so, dass du, so wie du es gerade angedeutet hast, daraus auch so deinen Ehrgeiz nochmal als Trainer dann ziehst, dass es da eben so halbprofessionell, professionell nur also so ein bisschen war?
Ja, auf alle Fälle. Also ich habe dann irgendwann, ich war ja, glaube 5 oder 6 Jahre noch Spielertrainer der deutschen Beachsoccer-Nationalmannschaft. Habe dann auch Kurse an der deutschen Sporthochschule gegeben. Also wir hatten da so eine AG. Aus dieser AG habe ich dann die Nationalmannschaft rekrutiert. Also auch so Spieler aus dem gehobenen Amateurbereich plus dann noch mit einigen Ex-Profis. Und klar, ich hab schon relativ früh dann meine C-Lizenz, meine B-Lizenz gemacht, dann irgendwann auch noch als Spieler meine A-Lizenz und habe zwischendurch oder nebenher immer dann auch Mannschaften trainiert. Ich hatte schon, ich glaube mit 25, 26 habe ich schon eine B-Jugend trainiert und dann natürlich in meiner Zeit als Beachsoccer-Nationaltrainer habe ich schon gemerkt, dass Trainer sein gefällt mir, das passt zu mir. Und da hatten wir auch, obwohl wir jetzt eine unbekannte Mannschaft hatten, aber wir hatten auch relativ viel Erfolg. Beachsoccer ist natürlich nochmal was anderes, aber da konnte ich viel lernen, habe das Ganze aufgebaut, habe das Ganze mitorganisiert. Und dann habe ich irgendwann natürlich, als meine Beachsoccer-Karriere rum war, dann bin ich nach Aachen gezogen, weil meine jetzige Frau, die hat in Aachen studiert, die hat da ihr Referendariat gemacht. Und dann habe ich bei Alemannia angeklopft und da war... Ab dem Zeitpunkt war für mich auch klar, ich möchte schon in die Trainerkarriere einsteigen, hatte dann auch immer wieder so das nötige Glück. Dann irgendwann hat Aachen einen U16-Trainer gesucht, dann einen U19-Trainer und so habe ich mich dann im Endeffekt Step-by-Step entwickelt und vor allen Dingen habe ich dann auch den Trainerberuf von der Pike auf gelernt. Also sprich viele organisatorische Dinge, wenn du dann Koordinator im D-Jugendbereich bist, wenn du eine U16 trainierst, pubertierende Jungs, dann U19, Bundesliga schon auf Top-Niveau. Und im Endeffekt war es so ähnlich wie jetzt auch in den letzten Jahren bei der SGS Essen. Wir haben in Aachen zu der Zeit aus wenig viel gemacht. Also wir haben viele Talente entwickelt, viele Jungs, die dann so über den zweiten Bildungsweg, die woanders aussortiert wurden, in Köln, in Leverkusen, die dann über den Weg Aachen tatsächlich dann noch Profis geworden sind. Ich glaube, aus unserer U19 Bundesliga sind dann nachher 9 oder 10 Jungs, die haben dann erste, zweite beziehungsweise dritte Liga in Deutschland gespielt.
Ja, stark. Ja, über die Geschichte eben, dass du viele Talente ausbildest und groß machst sozusagen, sprechen wir gleich auch auf jeden Fall noch. Erstmal aber bitte ich dich um für eine Bezeichnung zu entscheiden, wie du dich selber bezeichnen wollen würdest am besten. Erfolgstrainer, SGS-Legende, Wandervogel, Pöhler, aber eben auch Zecke.
Ganz, ganz schwierig. Also ja. Von allem ein bisschen. Also als Spieler Wandervogel, Erfolgstrainer ist immer. Also ich denke, wenn man Spieler entwickelt, beziehungsweise Spielerinnen entwickelt, es gibt die Trainer wie ein Guardiola, der gewinnt 15, 20 Titel. Aber ich bin letztendlich stolz will ich nicht sagen, aber glücklich darüber, dass ich schon seit 2003 bin ich ununterbrochen Trainer. Also 22 Jahre, ich habe eine Familie zu ernähren und 22 Jahre am Stück Trainer zu sein, finde ich, ist schon auch ein gewisser Erfolg. Also dass man dann weiter auch drin bleibt, dass man ich hatte dann auch nur relativ wenige Vereine. Und von daher würde ich schon sagen, dass das ein Riesenerfolg ist. Aber klar, ich bin dann jetzt, was die Zukunft betrifft, dann doch auch eher eine Zecke.
Ein Satz bezüglich des Wechsels lässt uns wirklich nicht mehr los. Das hast du ja gerade eben auch schon gesagt. Ja. Du willst noch mal was anderes erleben. Mhm. Mit Verlaub, das hat unsere Oma mit 81 Jahren nach einem Leben im Dienst der Familie auch gesagt, bevor sie auf diverse Kreuzfahrtdampfer verschwunden ist und die Welt bereist hat. Denkst du schon an ein mögliches Ende oder interpretieren wir da ein bisschen was falsch?
Das interpretiert ihr falsch. Klar, obwohl ich 58 bin, die Jahre werden weniger, die man als Trainer tätig sein kann. Aber ein Ottmar Hitzfeld, ein Jupp Heynckes, die waren, glaube ich, auch noch mit knapp 70 Trainer. Also von daher habe ich ja noch eine gewisse Zeit. Ich fühle mich noch fit, ich fühle mich trotz alledem noch relativ jung. Und von daher, ich wollte trotzdem noch mal was Neues, weil ich halt 12 Jahre bei der SGS war. Und da noch mal eine andere Herausforderung, glaube ich, das ist ganz cool so.
Ja, also in 10 Jahren dann immer noch Trainer und auch immer noch beim BVB?
Ja, also würde ich nicht Nein sagen, auf alle Fälle. Also klar, aber auch da erstmal Step by Step. Ich habe ja ein 3+1, also das möchte ich schon auf alle Fälle erfüllen. Ich möchte vor allen Dingen dann auch in den nächsten Jahren mit dem BVB möglichst hoch hinaus, am besten natürlich in die Bundesliga und dann mal schauen, wie es dann läuft. Da haben wir genug zu tun.
Oh ja, ist ja auch noch ein tatsächlich relativ weiter Weg. Vierte Liga aktuell im Aufstiegsrennen mit dabei und dann eben zweite Liga und dann die erste. Aber tatsächlich ist eben, also zu diesem Wechsel, logischerweise sind wirklich die meisten Fragen reingekommen aus unserer Hörerschaft, die wissen wollten, was ist da passiert, wieso verlässt du die SGS und wieso ist es ausgerechnet der BVB eben geworden, eben weil die ja aktuell noch in der vierten Liga sind. Was genau hat dich da so gereizt?
Ja, also erstmal finde ich, ist es für mich natürlich optimal, dass ich weiter zu Hause wohnen bleiben kann. Ich wohne ja in Münsterland in Billerbeck und Essen und Dortmund ist gleich weit entfernt. Das war mir immer wichtig, gerade in der Zeit, als ich in Wolfsburg war, da hatte ich eine Wohnung in Wolfsburg, meine Familie war zu Hause. Und wenn du Kinder hast, ich möchte schon jeden Tag auch bei meinen Kindern sein. Also das hat schon den Ausschlag gegeben und dann natürlich BVB, der Verein. Ich habe ja eben gesagt, mein Kleiner ist totaler BVB-Fan. Ich selber bin auch total gerne im Stadion, aber das hat jetzt weniger damit zu tun. Aber insgesamt finde ich diese reizvolle Aufgabe, selber was zu entwickeln, anzuschieben, mein Netzwerk zu nutzen, um dann da auch in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein. Also da, also ich finde das wirklich total spannend, auch da mal wieder ganz andere Spielerinnen zu entwickeln, ganz anders eine Mannschaft zusammenzustellen, da auch nochmal die Herausforderung zu haben, als vermeintlicher Favorit in jedes Spiel zu gehen. Und ja, da bin ich einfach auch heiß drauf, diese Aufgabe zu meistern.
Ja, das ist ja schon ein bisschen was anderes, ne? Also was jetzt bei der SGS häufig eben in dieser Underdog-Rolle und siehst dich ja auch so ein bisschen, wenn ich es richtig gelesen habe, Interviews, so ein bisschen als Trainer von Underdogs eben. Wie passt das da zusammen mit dem BVB?
Also genau das war ja dann auch die Herausforderung, dann irgendwann auch nochmal zu sagen, ich glaube schon, ich vergleiche das auch immer, als ich 2016 zum DFB gegangen bin, und rückblickend muss ich sagen, ich bin jetzt schon nochmal ein besserer Trainer geworden. Ich habe nochmal mehr Lebenserfahrung sammeln können und dann eben mit der Lebenserfahrung, mit der Trainererfahrung dann nochmal so eine neue Aufgabe anzugehen, glaube ich schon, dass das einfach total interessant ist und auch selber da auch wieder meine Grenzen zu spüren. Also da wirklich dann auch zu sagen, okay, du hast jetzt diese Erfahrung machen können in den letzten Jahren und dann als Favorit in jedes Spiel zu gehen, ist dann auch nochmal eine andere Herausforderung, als wirklich zu sagen, okay, wir bilden jetzt aus, wir, klar, auch mit der SGS, die haben natürlich auch die Ziele, gerade nach der letzten Saison, nach dem vierten Platz, wo dann auch im Umfeld die Erwartungen höher geworden sind und wo natürlich auch jeder wollte, okay, jetzt können wir vielleicht irgendwann mal oben angreifen. Also von daher ist das auch gar nicht so unterschiedlich, finde ich.
Okay, interessant. Also Unterschiede sind natürlich trotzdem schon auf auch alle da. Fälle, ne? Auf jeden Fall. Da wollte ich nämlich eben mal fragen, ich meine, von außen ist es immer so easy zu sagen, ja, der BVB hat halt mehr Geld und wird also einen starken Männerverein neben sich im Vergleich zu der SGS. Aber als jemand, der da wirklich involviert ist und drinne steckt, was sind denn die größten Unterschiede dazwischen? Also was ist da vielleicht, was wir von außen gar nicht so sehen?
Also ich glaube schon, dass bei der SGS jetzt, also die haben wir haben da in den letzten Jahren Riesenschritte nach vorne gemacht. Jetzt wird im Sommer das Leistungszentrum fertig. Wir haben da eine eigene Trainingsstätte, eine Heimstätte. Und Essen ist ein etablierter Bundesligist, das muss man ganz klar sagen. Und Dortmund fängt jetzt mehr oder weniger an, professionelle Strukturen zu schaffen. Aber halt, zur Frage zuvor, mit meiner Erfahrung, die ich beim DFB gemacht habe, die ich in Wolfsburg gemacht habe, die ich aber natürlich auch in Essen gemacht habe, mit dieser Erfahrung dann so eine Sache anzustoßen. Also das macht in meinen Augen halt dann noch den Reiz tatsächlich aus. Aber klar, Geld alleine schießt auch keine Tore. Das ist ja auch so ein abgedroschener Spruch, aber stimmt ja auch. Da eine Mannschaftsstruktur zu finden, die richtigen, die passenden Spielerinnen zu finden, das passende Umfeld dementsprechend zu strukturieren, dass man Erfolg hat. Tolles Beispiel ist Union Berlin, die machen es perfekt. Die haben genauso dann irgendwann, die haben eine gute Trainerin bekommen, die haben dann in der Regionalliga gesagt, okay, jetzt switchen wir um auf professionellen Fußball. Die Spielerinnen hatten alle einen Vertrag. Die haben die Aufgabe, die Favoritenrolle mega angenommen. Die mussten ja, glaube ich, auch noch eine Ehrenrunde trainen und haben dann und sind dann aufgestiegen, sind jetzt oben an. Ich gehe schon davon aus, dass Union dann auch in die Bundesliga aufsteigen wird. Aber auch wenn man sieht, welche Vereine wie viel investieren, wird natürlich auch da die Luft, auch für den BVB natürlich immer dünner. Also auch die zweite Liga ist inzwischen nicht mehr so ein Selbstläufer, wie es vielleicht noch vor 2-3 Jahren war. Aber das ist halt der Reiz. Dann dementsprechend, man kann schon dann, ich glaube schon, als Trainer oder beziehungsweise auch Verantwortlicher für den BVB kann man dann mittelfristig schon auch andere Spielerinnen rekrutieren. Ja, aber das heißt, und das habe ich den Verantwortlichen auch gesagt, trotzdem glaube ich, ist es auch wichtig als Dortmund, als Verein, wenn man die Historie vom BVB sieht, wenn man sieht, welche gute Arbeit der BVB auch in der männlichen Nachwuchsarbeit seit Jahren jetzt schon macht, glaube ich, gilt das auch für die Frauen, dass man neben einerseits die Mannschaft entwickelt für die Bundesliga, aber gleichzeitig dann auch möglichst eine gute Jugendarbeit dann irgendwann jetzt aufbaut.
Ja, Jugendarbeit ist auch ein Thema, mit dem du dich, also das heißt nicht Jugendarbeit, aber junge Spielerinnen eben hochziehen, sehr gut auskennst. Ich meine, du bist jetzt bei der SGS Essen noch und da ist ja das Bild ein komplett anderes. Und so gut und wichtig das ist, dass eben mehr Vereine auch mehr Geld reingeben in den Frauenfußball. Mhm. Machst du dir da so ein bisschen Sorgen oder findest du das vielleicht auch manchmal unfair, so aus Essenerin-Sicht, wenn du eben siehst, so okay, jetzt Bayern und Wolfsburg hauen da ganz viel Kohle rein oder eben auch RB Leipzig, die hauen ganz viel Kohle rein und rennen so ein bisschen an euch vorbei. Fühlt sich das manchmal unfair an?
Nee, ich habe das nie als ungerecht empfunden, weil ich habe auch den Verantwortlichen immer gesagt, aber das beherzigen letztendlich auch alle bei der SGS, dass wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Und da haben wir uns jetzt in den letzten Jahren, schon Jahrzehnten kann man sagen, einen Namen gemacht. Und wir machen einen guten Job. Ich betone immer wieder, bei der SGS sind unfassbar fähige Leute im Umfeld, gute Trainer in der Nachwuchsarbeit, mein Co-Trainer-Team, Athletiktrainer, alles ist total gesund gewachsen und wir haben eine klare Linie und eine klare Struktur. Und das macht ja auch den Erfolg letztendlich aus der SGS, weiter Talente zu entwickeln. Weil wenn man erkennt oder sieht, dass gerade dann die anderen Mannschaften immer mehr auch in etablierte Spielerinnen investieren. Es gibt ja dann immer noch junge Talente, die müssen ja irgendwo spielen. Und dafür, glaube ich, ist die SGS nach wie vor eine super Adresse in der Bundesliga. Wenn jetzt Spielerinnen zum Beispiel in den zweiten Mannschaften spielen oder junge Talente von Spitzenteams, egal, die vielleicht einen Profivertrag haben, aber bei der SGS kriegen sie ihre Spielzeit und sind dann mit 21, 22 haben die dann 4 Jahre auf einem absoluten Top-Niveau gespielt. Mhm. Und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben, bin ich 100% von überzeugt. Ja.
Also du siehst da keine Gefahr bei den ganzen HSVs und so weiter, Union Berlins, die da hoch wollen?
Nee, klar. Also ich, Essen muss sich treu bleiben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und man darf auch nicht unterschätzen, die Vereine werden natürlich, die leben von den Profi-Männer-Teams. Aber Essen hat eine sehr, sehr gute Unterstützung hier in der Politik, in der Stadt. Dieses Leistungszentrum wird jetzt, ja praktisch kostet es, glaube ich, 1,6 Millionen. Die Stadt finanziert das Ganze. Die Stadt hat unser Trainingsgelände finanziert. Also im Endeffekt ist jetzt egal, ob der Profiverein oder die Stadt das finanziert. Aber die SGS hat sich wirklich immer weiterentwickelt und immer wieder neu erfunden. Und deswegen glaube ich auch, die werden die nächsten Jahre weiter auch in der Bundesliga bleiben. Bin ich 100% von überzeugt.
Sehr stark. Also ich muss ehrlich sagen, ich hoffe das auch immer, weil gerade so Vereine wie eben die SGS und Turbine Potsdam auch, die eben einen anderen Weg fahren, finde ich immer sehr, sehr schön einfach irgendwie. Ja, ihr als Essen habt ja...
Ja klar, also da spricht, glaube ich, in deinem Herz der Fußballromantiker.
Kann ich nicht verneinen, bin ich ehrlich.
Ja, ist doch schön, wunderbar.
Ja. Ja. Als SGS habt ihr ja so in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Art Zyklus auch immer wieder durchlebt. Mhm. Du hast es schon gesagt, ne, junge Spielerinnen, die dann schon mit, was weiß ich, 20, 21 eben 4 Jahre Spielzeit schon auf dem Rücken haben, eben junge Spielerinnen hochgezogen, stabilisiert, eine starke Saison gespielt, dann Spielerinnen verloren, gegen den Abstieg gekämpft und wieder von vorne. Mhm. Sehe ich das richtig erstmal und wo sortierst du da die aktuelle Saison ein?
Mhm. Die aktuelle Saison war... Auch das ist normal. Also wir haben natürlich letztes Jahr, ich will nicht sagen überperformt, aber hat alles optimal gepasst. Wir hatten fast gar keine verletzten Spielerinnen. Und dieses Jahr schon der Start war so ein bisschen holprig. Fing aber letztendlich auch damit an, dass viele Spielerinnen, da hatte ich schon so ein bisschen meine Befürchtungen, die Angst vor der eigenen Courage hatten. Gerade wenn du junge Spielerinnen hattest, wir waren im Trainingslager. Ja, hoffentlich können wir das bestätigen. Und wir haben versucht, die Mädels dann zu beruhigen. Gut, dann fing es an. Dann hatten wir direkt ein unglückliches Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Da hätten wir auch zumindest unentschieden spielen können. Und danach waren wir ja, Sophia Winkler war gesperrt und dann hatten wir die nächsten Spiele, mussten wir 2, 3, 4 Spiele mit einer komplett neuen Viererkette agieren. Und dann kommst du in so einen Negativstrudel. Aber trotz alledem finde ich, wir sind immer stabil geblieben. Wir waren nie auf dem Abstiegsplatz. Wir haben die Spiele gewonnen, die wir gewinnen mussten. Wir haben allerdings leider auch im Vergleich zu der Vorsaison viele Spiele unglücklich dann 1-0 verloren, die wir letztes Jahr gewonnen haben. Aber ich sage auch immer, aber auch das gehört, wenn du eine junge Spielerin hast, zu einer Entwicklung dazu. Das hat die jetzt auch geprägt, auch mit solchen Situationen umzugehen, mit so einer Drucksituationen umzugehen. Das ist nicht immer alles eitel Sonnenschein im Leistungssport. Und von daher finde ich das jetzt gar nicht so negativ, klar. Aber die Erwartungen im Umfeld waren natürlich schon andere. Weil ich habe immer dieses Credo ausgegeben. Erstmal, erster Schritt sind die 20 Punkte. Da waren schon einige sauer im Umfeld. Ja, kannst du nicht sagen, wir wollen oben angreifen und so. Aber klar, man kann ja auch die 20 Punkte nach 7 Spieltagen auf dem Konto haben. Aber mir war das immer ein Anliegen, dass man trotzdem erstmal, dass man realistisch bleibt, dass man die Ruhe bewahrt, dass man jetzt nicht, und es gibt ja auch diesen Spruch, im Erfolg macht man die größten Fehler. Ich finde schon, dass die SGS immer wieder sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren sollte, junge Spielerinnen zu entwickeln. Und das ist uns ja in dieser Saison auch wieder gelungen. Wir haben mit einer Cassandra Pozzi, die wieder einen nächsten Step gemacht hat. Ich sehe auch eine Lainey Becker, die jetzt inzwischen sich in der U17-Nationalmannschaft, die ist ja beim Qualifikationsturnier zurzeit in Frankfurt, eine Julie Terlinden hat sich super entwickelt, eine Köpp, die kommt jetzt, die von Gladbach kam, die auch eine junge Spielerin ist. So haben wir wieder 4 Spielerinnen rangeführt, die Bundesliga-Niveau jetzt langsam erreicht haben. Und ich finde, das ist, finde ich, ein Riesenerfolg. Und ich mache das dann gar nicht davon abhängig, ob wir dann jetzt dieses Jahr nur 8., 9. oder wie auch immer. Aber wir hatten nichts mit dem Abstieg zu tun.
Ja, das auf jeden Fall. Weil du gerade eben wieder einige Spielerinnen genannt hast, die große Schritte machen, die auf dem Weg eben zum Bundesliga-Niveau sind. Ist eine Frage auch via Instagram reingekommen von Leonie, die gefragt hat, welche Spielerin der SGS, die noch keine Nationalspielerin ist, hat denn das größte Potenzial, diesen Weg einmal einzuschlagen?
Ja, ganz klar, Cassandra Pozzi. Also die ist ja, die hat ja letztes Jahr schon für Furore gesorgt. Die war mit ihren 16, ich erinnere nur an das Spiel gegen Hoffenheim zu Hause, ich glaube 92. Minute, geht sie mit einem Dribbling in den 16er, wird gefoult, Kowalski, Natascha macht dann das 2-1. Also Cassandra ist schon wirklich ein sehr außergewöhnliches Talent, das muss man sagen. Und hat dann dieses Jahr das, oder hat sich nochmal stabilisiert, hatte jetzt nochmal so ein bisschen Wehwehchen, ist in Leverkusen ist er umgeknickt, hatte dann eine leichte Bänderverletzung, aber ist jetzt auch wieder bei der U17, also ist jetzt auch wieder topfit. Aber Cassandra ist schon, also die kann schon eine Riesenkarriere hinlegen, wenn sie gesund bleibt. Also die finde ich schon extrem gut. Julie Terlinden ist so eine Spielerin, so eine typische SGS-Spielerin, die hat eine mega Einstellung. Die kommt ja aus Wesel, kommt jedes Training mit dem Zug angefangen, genauso wie Köpp. Die nehmen viel auf sich, aber auch das gehört dazu, um dann irgendwann oben anzukommen, dass man auch da stressresistenter wird. Eine tolle Einstellung, gerade die Julie, die macht wirklich, die gibt alles für den Sport, hat eine mega Fitness und also sind schon gute Mädels, muss man wirklich sagen. Mhm.
Sieht man das dann direkt, wenn sie auch noch jünger sind, als sie ja jetzt auch noch jung sind, sieht man das so direkt, okay, da schlummert was drin, da müssen wir noch mehr rauskitzeln? Oder ist es oft so, oder auch schon mal vorgekommen, dass dich dann Spielerinnen auch überrascht haben mit der Zeit?
Ja, klar, auf alle Fälle. Aber so dieses Mindset, diese Einstellung, das erkennt man natürlich sofort. Und wenn man dieses Mindset, diese Einstellung hat, ist das schon mal eine mega Basis, um dann die nächsten Steps einfach zu machen. Eine Julie, die kam halt, die hat letztes Jahr, wir hatten dann auch Leistungsdiagnostik-Tests, da war sie dann mit einer der Besten. Und wenn du mit 17 schon mal solche körperlichen Voraussetzungen hast, dann hast du schon mal eine gute Basis, um dann die nächsten Schritte dann noch zu gehen. Aber klar, es gab auch schon beides. Es gibt auch die Talente, die vielleicht mit 15, 16 total gehypt werden und dann irgendwann die halt so, ja, dadurch auch ein Stück weit nachlässig werden, nicht so viel trainieren, nicht so viel arbeiten. Und dann musst du die schon dann anschieben, dass sie nicht so als das ewige Talent gelten, sondern dass sie dann auch einfach mehr machen, um dann wirklich oben anzukommen.
Ich würde noch mal kurz dazu zurückkommen, eben was du gesagt hast, ne, das Selbstvertrauen-Thema in dieser Saison, dass das Team von vornherein gesagt hat, so ey, wir wollen das bestätigen, hoffentlich können wir das bestätigen. Mhm. Wie gehst du damit um, auch eben das Thema Selbstvertrauen? Ich finde, man sieht es auch manchmal auf dem Platz, dass da nicht so ganz immer unbedingt was stimmt. Ist ja auch klar, eben nach so einem Saisonverlauf. Mhm. Wie geht ihr als Trainerteam damit um und als Verein generell, als Team?
Ja, also wir im Trainerteam bleiben da eigentlich immer ruhig. Also du kannst dann viel natürlich über Kommunikation erreichen. Also sprich, dass du dann auch mit den Spielerinnen, dass du versuchst, in den Gesprächen die Bremse zu lösen, beziehungsweise die Selbstzweifel zu lösen, gelingt mir auch nicht immer. Oder beziehungsweise uns nicht immer, aber ist so ein manchmal muss der Ton dann auch mal schärfer werden, auch ganz klar, wenn du erkennst, okay, vielleicht, wir hatten jetzt so eine erfolgreiche Saison, die ein oder andere macht dann auch ein Stück weit weniger, wird nachlässig, und wichtig ist, dass er auch dann nach dem Training nochmal 10, 15 Minuten, vielleicht nochmal ein paar Abschlüsse, nochmal ein paar Standardsituationen. Also, dass man das immer wieder auch dann einfordert. Und trotz alledem, glaube ich, dieses Jahr gehört dann auch dazu, sind viele Dinge zusammengekommen mit dem Verletzungspech, mit der hohen Erwartungshaltung einer jeden Spielerin, Erwartungshaltung auch im Umfeld. Wir wurden natürlich letztes Jahr auch gepusht durch die Berichterstattung, durch die Filme, durch die Serie. Und aber dann letztendlich die Kunst ist ja, und das zeigen ja dann auch absolute Spitzenmannschaften wie Bayern, wie Wolfsburg, dass man dann auch die Leistung bestätigt. Und ja. Das ist die Kunst. Aber das... Ja. Das musst du halt lernen dann, um dann irgendwann wirklich auch richtig gut zu werden.
Arbeitet ihr da eigentlich mit Sportpsychologinnen und Psychologen zusammen?
Wir haben jetzt im Leistungszentrum haben wir tatsächlich einen Sportpsychologen. Mhm. Wir hatten zwischendurch immer mal wieder Mentaltrainer. Bei dem einen oder anderen hat es dann nicht so gepasst. Aber speziell jetzt in der Nachwuchsabteilung, der übernimmt dann auch peu à peu immer mehr Aufgaben oben. Also da haben wir jetzt auch einen festangestellten Sportpsychologen.
Würdest du dir da manchmal mehr wünschen oder hättest du dir das früher vielleicht schon gewünscht?
Das muss auch immer passen. Ich finde auch, das ist so ein Kerngeschäft von einem guten Trainer. Also, dass man da selber auch Psychologe ist, dass man da auch selber Situationen erkennt, okay, jetzt musst du mal eingreifen, jetzt musst du mit der einen oder anderen Spielerin auch mal reden, dann musst du irgendwas machen. Aber ist schon letztendlich dann auch eine große Hilfe und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass wir dann, weil bei dem jetzigen passt es einfach auch, der passt erstens in den Verein, der passt dann aber auch zu den Spielerinnen, zu den jungen Spielerinnen, aber auch zur ersten Mannschaft und von daher glaube ich, haben wir da jetzt auch den richtigen gefunden.
Okay, sehr gut. Hoffen wir, dass sich das auf jeden Fall stabilisiert. Du hast schon ein bisschen angesprochen, so die Filme, die Berichterstattung, die sich verändert hat. Ist das, also wie gehst du damit um? Wie geht's dir damit auch gerade, ne, mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre? Hast du das Gefühl, das macht's eher schwieriger?
Nee, ich glaube, also eher einfacher. Also gerade wir hatten dann schon so eine mediale Aufmerksamkeit als kleiner Verein. Mich haben überall deutschlandweit Leute angesprochen auf diese Serie, die, glaube ich, sehr gut rüberkam. Erstens, wir sind ja 2 Jahre begleitet worden. Einmal die Serie da beim ZDF, dann bei Sky. Also total positive Rückmeldung. Und für uns ist es natürlich wichtig, je mehr wir in der Öffentlichkeit sind, umso mehr können wir auch Sponsoren generieren, sind wir interessant, auch für Firmen. Ich fand das nur positiv.
Okay, also du nimmst es schon auch sehr an, diese viele Berichterstattung und denkst dir nicht, ey, jetzt die dritte Kamera muss jetzt nicht auch noch irgendwie laufen.
Nee, das war nicht, also klar, am Anfang musste ich ein bisschen dran gewöhnen, dass er dann im Training oftmals gefilmt wird, aber der Klaus Fiedler, der hat da wirklich Fingerspitzengefühl, absoluter Vollprofi, der macht das schon seit Jahren, der hat viele, viele Filme schon gedreht, auch gerade auch im Sport. Ich glaube, der hat auch Klopp einen Film über Klopp gedreht und viele andere. Also von daher, der hat es wirklich super gemacht, auch mit seinem kompletten Team. Und von daher, nach kurzen Anlaufschwierigkeiten haben das dann auch alle gut geschafft. Also mega.
Kurze Anlaufschwierigkeiten?
Nein, am Anfang, klar, du musst dich am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen, jeder Einzelne. Aber, also, und das ist vielleicht übertrieben, Anlaufschwierigkeiten, aber so nach einer
Gewöhnung einfach.
Genau, nach einer gewissen Gewöhnung, so die ersten Male, aber danach war dann alles tipptopp.
Okay, alles klar. Mit Blick auf die Uhr würde ich schon so ein bisschen zu den abschließenderen Fragen kommen und zwar noch mal ein bisschen das Bild größer machen, eben die Entwicklung des Fußballs der Frauen in den letzten Jahren und wo es hingeht. Was braucht es denn deiner Meinung nach, um wirklich nachhaltig beste Bedingungen zu garantieren?
Also beste Bedingungen heißt, also ich finde nach wie vor, da war ja jetzt auch die Martina Voss, die hatte ja jetzt auch nochmal ein Interview gegeben, gerade auch Nachwuchsarbeit. Also wir tun gut daran, nochmal die Spielerinnen gerade in jungen Jahren noch besser auszubilden, noch bessere Trainer zu generieren in den großen Vereinen, aber natürlich auch dann in der zweiten Liga. Ich glaube, wichtig ist, dass die zweite Liga weiter professionalisiert wird, dass auch da die Mannschaften komplett unter Profibedingungen arbeiten, weil das ist ein wichtiger Unterbau, finde ich, für die erste Liga. Einerseits Mannschaften wie die SGS, aber natürlich auch dann Teams in der zweiten Liga, die vielleicht auch mehr Geld kriegen, damit sie die Kosten dann auch bezahlen können. Weil es gibt natürlich weiter Auswärtsfahrten, aber natürlich auch dann da weiter bessere Trainingsbedingungen in der zweiten Liga, oben auch. Wir arbeiten auch dran bei der SGS. Wir haben jetzt durch dieses neue Funktionsgebäude, durch unseren Hybridrasen. Nächstes Jahr werden nochmal zwei neue Kunstrasenplätze gebaut. Also ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg dann mit Gym, mit medizinischer Betreuung. Also ich glaube, in allen Bereichen, klar, die großen Mannschaften, die sind ja schon auf einem absoluten Top-Level. Aber bei den anderen ist da nach wie vor oder bei vielen Vereinen ist da nach wie vor auch noch Luft nach oben. Aber letztendlich setzt sich Qualität durch. Also ich habe gestern noch, da hatte ich noch keine Diskussion, aber wir haben uns darüber unterhalten. Mein Co-Trainer, der ist der Robert Augustin, der ist auch mal offen für neue Sachen. Dann habe ich ihm noch mal erzählt, ich hatte 2012 war ich beim Algarve Cup und da waren wir bei so einer Fortbildung, da hatten wir so ein Interview mit dem japanischen Nationaltrainer. Ich selber verfolge den japanischen Frauenfußball schon lange und ich habe halt immer wieder festgestellt, dass gerade da die jungen Spielerinnen einfach top ausgebildet sind. Da ist jede Spielerin, die 2019, glaube ich, sind sie U20-Weltmeister geworden. Jede Spielerin war beidfüßig und der hat dann auch damals schon, ist schon lange her, aus dem Nähkästchen geplaudert, dass die halt dann in jungen Jahren schon top ausgebildet werden. Und in Deutschland wurde ja immer eingefordert, ja, die Besten oder die Mädels müssen bei den Jungs spielen. Komischerweise haben in Japan, die haben gegen Jungs gespielt, aber jede Spielerin oder die Teams hatten gute Trainer, die sind top ausgebildet worden. Und ich glaube, das ist dann letztendlich der Weg. Das heißt aber nicht, also es gibt auch Spielerinnen, ich sage so eine Lena Oberdorf oder auch bei uns viele Spielerinnen, war top, dass sie bei den Jungs waren, aber es gibt auch andere Wege. Also es gibt auch genügend Beispiele, dass die Spielerinnen dann bei den Mädels früh waren, aber wenn sie früh bei Mädels sind, brauchst du einfach dann gute Strukturen, gute Trainer, gutes Training. Das ist im Endeffekt das A und O.
Ja, ich finde es total schwierig, immer so diese Balance, weil du sagst natürlich ganz richtig, Qualität setzt sich durch. Mhm. Aber manchmal ist es ja dann schon auch so, Qualität braucht halt auch Möglichkeiten, diese Qualität umzusetzen. Und da ist dann eben doch sehr viel das Geld. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen so eine Sache, die ein bisschen, ja, schwierig manchmal sein kann ich mir vorstellen.
Ja, aber wenn man eine klare Strategie fährt und wenn man mit viel Herzblut und klaren Zielen arbeitet, glaube ich schon, dass man dann auch mit weniger Geld viel erreichen kann. Also das, und das haben wir ja in Essen bewiesen. Und das beweisen auch andere Vereine, auch im Männerfußball. Es gibt immer wieder Beispiele, die aufploppen. Wenn man jetzt im Männerfußball, ich habe da so ein bisschen verfolgt, Lille, die haben ja letzte Woche gegen BVB gespielt, die haben auch eine mega Nachwuchsarbeit. Benfica Lissabon hat eine mega Nachwuchsarbeit. Und die konzentrieren sich dann immer auf dieses Kerngeschäft, machen einen guten Job, haben gute Trainingsqualität. Und dann hast du, glaube ich, auch, dann wirst du auch mittel- und langfristig Erfolg haben. Ganz klar.
Ja. Was kannst du denn deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin mitgeben? Gibt's da überhaupt schon einen Namen, der im Raum steht oder?
Also, da kann ich gar nichts zu sagen. Also klar, da laufen jetzt die Gespräche. Klar, ich hatte auch mal ganz am Anfang, haben wir zusammengesessen mit dem Aufsichtsrat, aber da kann ich wirklich gar nichts zu sagen.
Bist du nicht mehr so involviert? Ich hatte nämlich gelesen, Okay, ich hatte nämlich gelesen in einem anderen Interview, dass du irgendwie gemeint hattest, du bist da so ein bisschen involviert, aber nicht mehr, oder?
Nee, ich bin da raus. Also das ist jetzt, wir hatten so diese Vorgespräche, da habe ich dann auch meine Meinung gesagt, aber das ist jetzt Aufgabe des Vereins, da den Nachfolger zu finden. Aber bei uns, wir haben sehr gute junge Trainer. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon so weit sind, aber die durchaus die Fähigkeit haben, dann auch gute Bundesliga-Trainer zu werden. Also ich bin wirklich total von denen überzeugt.
Das ist sehr, sehr stark. Also du siehst da schon jemanden nachrücken sozusagen von diesen.
Ja, auf alle Fälle. Das war ja auch immer ein Anliegen und ein Ansinnen von uns, dass wir gesagt haben, wir bilden einerseits Spielerinnen aus, aber auch Trainer. Also wir haben insgesamt im Nachwuchs, finde ich, gute Trainertalente. Da haben auch die Verantwortlichen wirklich ein sehr gutes Auge bewiesen. Wir haben gute Leute verpflichtet. Also von daher ist die SGS da echt gut aufgestellt.
Markus, letzte Frage abschließend. Insgesamt 12 Jahre bei der SGS. Was sind deine schönsten Erinnerungen?
Ja, ganz klar, DFB-Pokalfinals gegen Frankfurt 2014. Zu der Zeit war ja Frankfurt absolutes Top-Niveau, Champions League gewonnen mit überwiegend Nationalspielerinnen. Wir sind leider früh in Rückstand geraten, haben dann, ich glaube, in der Halbzeit stand es schon 3-0, haben uns aber relativ achtbar aus der Affäre gezogen. Und dann natürlich 2019 war es oder 2020 Finale gegen Wolfsburg, ja, war ein absolutes Highlight. War in der Corona-Zeit leider keine Zuschauer im Stadion, aber ich finde, wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Ein unfassbar gutes Spiel, finde ich. Also von der ersten bis zur letzten Minute mit allem und schon fast Dramen, die der Fußball bietet, dann Irini macht in der 119 noch den 3-3-Ausgleich. Wir hätten 2-1, Jana Feldkamp super gespielt, trifft den Pfosten und da hätten wir 3-1 in Führung gehen können und dann leider im Elfmeterschießen verloren gegen die Unbesiegbaren im DFB-Pokal aus Wolfsburg. Gut, dieses Jahr sind sie nach langen Jahren gescheitert. Ich würde schon sagen, das waren die Highlights, aber sonst eigentlich, ich habe mich immer total wohlgefühlt. In Essen ist eine sehr gute Stimmung im Stadion, kommen viele Zuschauer. Wir haben jetzt inzwischen auch eine eigene Fankultur. Die Leute, auch die jungen Mädels lieben die SGS. Ich habe noch erlebt in den Anfängen ich habe ja selber noch eine Fußballschule. Da kamen die Mädels mit einem Ronaldo-T-Shirt. Inzwischen kommen sie mit einem Beke Sterner und Ramona Meyer-Trikot an. Also hat sich schon vieles getan. Und die SGS wird immer in meinem Herzen bleiben, 100%.
Sehr schön. Schöne Schlussworte vom Erfolgstrainer und eben auch ein Erfolg, das dann hinzubekommen. Markus Högner, wir haben jetzt wirklich über ganz viele Dinge auch noch nicht gesprochen, aber ich fand es super interessant, mit dir zu sprechen. Ganz, ganz lieben Dank für diese Einblicke.
Ja, nicht zu danken. Alles Gute, ne?
Ja, genauso. Alles Gute noch für die letzten 5 Spiele dann eben bei der SGS und dann für alles, was da kommt.
Alles klar. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich hoffe, das hat euch wirklich auch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand das wirklich super interessant. Markus hat dann übrigens, als wir dann schon auf Aufnahmestopp gedrückt haben, noch erzählt, dass er echt zu kämpfen hatte und auch mit Zweifeln zu tun hatte bei der Entscheidung, die SGS zu verlassen und eben zu einem Verein wie Dortmund zu gehen. Fand ich irgendwie super interessant. Hab mich ein bisschen geärgert, dass ich dann schon auf Stopp gedrückt hatte. Aber ich habe gefragt, ich darf euch das hier erzählen. Ja, fand ich irgendwie ganz, ganz spannend. Ganz, ganz lieben Dank auch an Franziska Blendin von Legende verloren und Annika Becker von der Bolz-Tribüne, die mir mit ein paar Fragen noch geholfen haben. Und natürlich der Dank auch an euch, die mir natürlich auch ein paar Fragen zugeschickt haben. Also ja, ich bin wirklich super gespannt auf eure Rückmeldungen zu diesem Interview und zu der Folge natürlich generell. Schreibt also gerne bei Spotify direkt in die Feedback-Funktion oder bei Podigy oder auch bei Instagram sehr, sehr gerne @frauen.fußball.podcast. Da erreicht ihr uns.
Das war der Spieltag.
Der 17. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Wie gesagt, mit einigen, wie ich finde, ja, Entscheidungen. Schon was Titel- und Abstiegskampf angeht. Und mit dem Titelrennen fangen wir doch direkt mal an. Das ging nämlich direkt am Freitag los. um 16.55 Uhr. Bayern gegen Wolfsburg und das wurde im Free-TV übertragen vom ZDF. Und genau das soll auch der Grund gewesen sein, weshalb es zu dieser komischen Anschlusszeit gekommen ist von eben 16.55 Uhr. Das hat Bayern Jens bei Instagram geschrieben, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Katrin Lehmann das in ihrem Podcast erzählt hat, dass der Tag und die Spielzeit deshalb ausgewählt worden wäre, um für die Öffis einen guten Sendeplatz zu haben, um eben dem Wintersport aus dem Weg zu gehen. Ja, damit es halt im linearen Fernsehen übertragen werden kann und nicht nur im Livestream. An sich ja irgendwie eine gute Sache, aber gleichzeitig halt auch, ja, für Fans im Stadion halt scheiße, ne? Und genauso ist es auch aufgefasst worden. Es hat Proteste gegeben gegenüber der Ansetzung von beiden Fanlagern tatsächlich in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Fußball für Fans, nicht fürs TV. Verlinke ich euch in den Shownotes einen Artikel dazu von 90 Minutes. Das ist, ja, finde ich immer eine gute Sache, wenn Fanlager sich dann da auch zusammentun. Anyway, kommen wir zum Spiel. Die Bayern haben 3:1 gegen Wolfsburg gewonnen durch 2 Tore von Pendela Harder, das 3:0 dann durch Lea Schüller. Behrens dann hat es nochmal ein bisschen knapp gemacht, da habe ich noch gedacht, noah, wird es jetzt nochmal spannend, eben mit dem 1:3 Anschlusstreffer sozusagen, aber dabei ist es dann geblieben. Das war echt krass, also Pendela Harder hatte wirklich einen Sahnetag schlechthin. Problem bei Wolfsburg halt, ne, kurz vorher hatte sich noch Marina Hegering verletzt, Sarai Linder ist stattdessen dann gestartet und die hat es nicht so richtig irgendwie hingekriegt, da Stabilität mit reinzubringen, also hier sind da einige Fehler unterlaufen auf ihrer Seite in der Defensive, es war ein bisschen schade, Intensität extrem hoch, die sind sich da wirklich richtig angegangen, viele Unterbrechungen hat es da gegeben. Bitter, aber ich finde, man hat eben auch gesehen, was ich auch in der Vorschau gesagt hatte, Bayern haben einfach das schönere Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Jule Brandt hat es ab und zu mal geschafft, nach vorne zu kommen, braucht dann aber zu lang für Entscheidungen. In der 29. Minute hat man es ganz, ganz deutlich gesehen. War schon irgendwie, ich finde so als neutraler Fußballfan auch irgendwie schade zu sehen, dass es dann halt so deutlich doch ist. Und mit diesen 3 Punkten für die Bayern war oder ist dann eben Wolfsburg ziemlich raus aus dem Rennen, weil die Bayern dann halt 6 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg jetzt haben. Und am Montagabend ist dann auch klar geworden, ja, die 6 Punkte Vorsprung haben sie dann eben auch vor der Eintracht aus Frankfurt. Denn in einem ziemlich wilden Spiel hat Frankfurt letzten Endes 2:3 gegen Freiburg verloren. Ich sag euch mal so viel, ich war schon dabei, das Spieltagsvideo für Instagram zu drehen. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich mache das manchmal halt während des Montagabendspiels. Vor allen Dingen, wenn es dann halt so aussieht, ja, das geht jetzt irgendwie so mit einer Führung eben für Frankfurt zu Ende. Ich habe dann verschiedene Varianten sogar vorsichtshalber noch aufgenommen, falls eben doch unentschieden oder eine Niederlage eintreten sollte. Und dann war 90. Minute, Frankfurt führte 2:1, nachdem Freiburg noch in Führung gegangen war in der 34. Minute durch ein super schönes Tor von Koraziki, haben Praschnika und Anjomi das Spiel dann gedreht. Anjomi gerade erst eingewechselt worden. Anyway. Bis zur 90. stand dann also 2:1 und da habe ich gedacht, okay, dann kann ich ja den ganzen anderen Kram so unentschieden, Niederlage, Fall, kann ich rausschmeißen. Dann kam die 90. plus 1 und dann kam Lisa Karl, die erstmal ausgleicht. Da dachte ich schon, oh, okay, machen wir ein bisschen anders. Und nur eine Minute später kam dann Lela Egli an mit dem 3:2. Und die haben einfach mal in der Nachspielzeit noch das Spiel gedreht. Völlig irre und es ist so ein bisschen Freiburg-Style gefühlt auch. Also das erinnert mich total an ein Spiel auch gegen die Bayern, Auftakt in der Vorsaison, glaube ich, wo die auch irgendwie in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer gemacht haben. Und jetzt eben gegen Frankfurt war es dann eben der Ausgleichstreffer und der Siegtreffer dann wieder. Echt tolle Sache, was Freiburg da macht. Da hat mich tatsächlich jemand auch drauf aufmerksam gemacht. Ursprünglich Freiburg, als eher, ich glaube in der Vorschau vom Rasenfunk war das, als eher schlechter im Vergleich zur Vorsaison eingestuft. Und jetzt stehen sie irgendwie auf dem 5. Platz, schon ganz gut da, also stabile Arbeit, die da gemacht wird in Freiburg. Mal kicken, vielleicht kann man ja dann bald auch ein bisschen weiter noch nach oben gucken. Es sind einfach, sehe ich jetzt gerade, ne, 6 Punkte nur, die Freiburg auf Wolfsburg und Frankfurt hat. Ziemlich irre. Und Leverkusen hat 2 Punkte nur Rückstand auf Frankfurt und Wolfsburg. Also da ist noch ziemlich eng, auch wenn eben die 6 Punkte auf die Bayern sind. Warum Leverkusen 2 Punkte Rückstand nur noch hat auf Wolfsburg und Frankfurt? Eben weil Wolfsburg und Frankfurt verloren haben. Und weil Leverkusen 6:0 gegen Werder Bremen gewonnen hat. Absolut gebrauchter Tag für Werder. absolut gebrauchter Tag auch für Sofia Nesterova, die ja statt Livia Peng gestartet ist, weil Peng eben eine Gehirnerschüttung erlitten hat im letzten Spiel. Zweite Minute, Eigentor, Nesterova, die sich den Ball nach einer Ecke selbst ins Tor boxt. Dazu noch Michaela Brandenburg, die früh verletzt raus musste in der siebten Minute. Das war mal so ja nicht gut für Werder. Also, boah. Und dabei hatte Werder ja im Pokal Viertelfinale noch 1-0 gegen Leverkusen gewonnen. Also, ja, vielleicht liegt es daran, dass sie mit den Köpfen einfach schon beim Nordderby sind, das ja ausverkauft ist, am Sonntag. Möglich, oder Leverkusen halt einfach Sahnetag, eine Tore dann durch Lorraine Bender. Caroline Kehrer macht einen Doppelpack, stellt dann auf 4-0. Cornelia Kramer das 5-0 und Delise Boboy macht das 6-0. Gebrauchter Tag war es auch für Köln, denn Köln, ja, macht zwar das erste Tor unter Britta Karlsson, aber halt bei 5 Gegentreffern. Also mit der gewonnenen defensiven Stabilität ist da dann auch nix. Das 1-0 hat Lisa einen Kaut gemacht. Dora Zeller hat noch ausgeglichen, 1-1. Aber Anna Gerhardt hat sich eine frühe rote Karte abgeholt und Marta Kasaja hat dann nach einer halben Stunde ungefähr auf 2-1 per Elfer gestellt. Selina Cerci Doppelpack und dann nochmal Fabienne Dongos obendrauf, die das erste Mal seit fast einem Jahr wieder getroffen hat. Also Frühling steht Fabienne Dongos ganz gut offensichtlich, ihr und ihrer Torliste, sagen wir es so. Tore schießen und Fabian Dongos im Frühling, das passt. Und Selina Cerci eben, Doppelpack gegen ihren Ex-Club, war ja auch mal bei Köln gewesen. Köln allerdings mit der Niederlage, und das ist sehr gut für Jena gewesen, die können sich nämlich so langsam ein bisschen ranrobben vielleicht an Köln, die haben nämlich gepunktet. Jena spielt 1-1 gegen Leipzig. Habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Und die haben sogar noch geführt. Und der Ausgleich ist in der 73. Minute erst gefallen durch einen Strafstoß. Giovanna Hoffmann hat den verwandelt, nachdem Noemi Gentile in der 51. das Führungstor geschossen hatte für Jena. Und das ist super, super bitter für Turbine Potsdam, denn Turbine hat verloren gegen Essen. Darüber wollte ich eigentlich auch mit Markus Högner sprechen, aber haben wir halt nicht so ganz gemacht. Wir hatten dann andere Themen auf der Platte. Essen gewinnt 2-1 gegen Turbine. Für Turbine eben mega bitter, weil jetzt auch, wenn sie gegen Jena gewinnen sollten, sie nur punktgleich wären mit Jena. Also irgendwo anders muss da jetzt noch ein Punkt herkommen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo. 5 Spieltage haben wir noch und Turbine, huiuiui. Ja, also wie gesagt, ne, Entscheidung scheint auch da fix zu sein. 2-1, wie gesagt, gewinnt Essen. 2 Strafstöße, beide verwandelt von Natascha Kowalski, nachdem Turbine noch in Führung gegangen war, schon in der 5. Minute, durch Irina Kuznetsov. Jedenfalls, diese beiden Strafstöße für Essen, die dann eben zu deren Sieg geführt haben, schienen erstmal streitbar. Turbine hat dann auch ein Statement veröffentlicht, so nach dem Motto, ja, jeder kann sich das selber ankicken und sehen, das war nicht unbedingt ein Elfer jeweils. Jenny Kramer aber hat dann gesagt, ja, also hat einen Instagram-Post veröffentlicht, während des Spiels Emotionen da, pipapo, aber im Nachhinein sagt sie, ja doch, das waren schon Strafstöße. Also ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde es so kompliziert, darüber zu reden, weil ich finde, man kann für alles Argumentation finden. Man kann sagen, ja, kannst du halt auch weiterlaufen lassen, aber kannst du auch pfeifen, du kannst es auch so argumentieren, ja, gerade beim ersten Strafstoß geht sie da sehr brutal rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Thema Handspiel dann, das war der zweite Elfer, war Handspiel, kannst du sagen, ja, kurze Distanz, aus kürzester Distanz angeschossen, darf kein Strafstoß sein, kannst aber auch sagen, ja, wo fängt denn überhaupt kurze Distanz an, wann ist es die kürzeste Distanz, die dann eben nicht mehr strafbar ist, und dann ist halt der Punkt, du kannst noch so viele Regeln aufstellen, die noch so sehr schärfen, letzten Endes sind es immer Menschen, die das entscheiden, und das ist halt subjektiv, so, und da steht halt eine Schiedsrichterin auf dem Platz, die auch kein VAR und so weiter zur Seite hat, aber selbst im VAR, du kannst noch so viel Technik dabei Seite stellen, die Entscheidung trifft letzten Endes ein Mensch. Und das ist dann nun mal subjektiv. Von daher, ja, mir fällt super schwer. Vielleicht sagt ihr da irgendwie andere Dinge. Schreibt mir das eben auch sehr, sehr gerne bei Instagram oder in die Kommentarfunktion hier. Essen hat damit jedenfalls rein rechnerisch den Klassenerhalt sicher. Turbine kann nur noch gleichziehen und müsste ein Torverhältnis von minus 50 auf minus 4, Stand jetzt, aufholen, um an Essen noch vorbeizukommen. Eher unwahrscheinlich, sagen wir mal so.
Und sonst so?
Sehr, sehr traurige Nachrichten, die uns am Sonntag erreicht haben. Doris Fitschen ist gestorben. Nach langer und schwerer Krankheit am Samstag, den 15. März, ist sie gestorben. Hat uns irgendwie echt alle ziemlich aus den Latschen gehauen. Ich habe da schon mit vielen Leuten noch drüber gesprochen. Mara Pfeiffer und Annika Becker vom Podcast Becker und Pfeiffer, die haben in der aktuellen Folge eine Sonderfolge zu Doris Fitschen gemacht. Checkt das also wirklich gerne aus. Ich glaube, wenn der Podcast jetzt erscheint, ist deren Folge auch schon draußen. Dann wird das leider nichts mehr, dass ihr noch Sprachmemos hinschicken könnt. Aber das war wirklich eine ganz schöne Sache. Haben so ein paar Memos und Erinnerungen einfach gesammelt. Hört euch die Folge sehr, sehr gerne an. Generell deren Podcast unbedingt anhören. Ja, Doris Fitschen, wer sie nicht kennt, 144-fache deutsche Nationalspielerin, später Managerin und Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball beim DFB. Sie hat zum Team gehört, das den ersten internationalen Titel für den DFB geholt hat, die Europameisterschaft 1989. Dazu noch viele weitere Titel gesammelt, auch auf Vereinsebene. Also wirklich eine super wichtige Person für den Fußball der Frauen. Ja, da fehlt dann einfach eine.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Die DFB-Pokal-Halbfinals stehen am Wochenende an. Bayern München trifft auf die TSG Hoffenheim. Beide eben mit deutlichen Siegen zuletzt. Bayern absolut im Flow. Das letzte Mal Punkte gelassen auf nationalem Level haben sie im November beim Unentschieden gegen Freiburg. Also auch hier Freiburg, richtig gut gespielt gegen ein Top-Team. Das letzte Mal international Punkte gelassen haben sie gegen Arsenal in der Champions League eben auch im Dezember. Hoffenheim hatte auch einen richtig guten Start ins neue Jahr mit 6 Siegen aus 7 Pflichtspielen. Zuletzt dann eben eine Niederlage gegen Werder, aber jetzt dieser deutliche Sieg gegen Köln. Und im Pokal haben sie im Viertelfinale Dauersieger Wolfsburg rausgehauen. Könnte interessant werden, in der Liga allerdings, in Hin- und Rückspielen zusammengenommen, sieht es dann sehr deutlich aus, 8-2 nämlich für die Bayern. Das zweite Spiel, bin ich ehrlich mit euch, wird vermutlich noch ein bisschen krasser, weil Bayern gegen Hoffenheim, die spielen auf dem Bayern Campus und ja, die zweite Partie ist dann das Nordderby, auf das wir alle so sehnsüchtig gewartet haben. Im Volksparkstadion in Hamburg treffen der HSV und der SV Werder Bremen aufeinander. 57.000 Tickets sind verkauft, das Spiel ist also ausverkauft und ich bin mit dabei. Freue mich sehr, lieben Dank an Lennart, der mir da ein Ticket besorgt hat. Das wird richtig, richtig cool. Allerdings Werder eben gerade ordentlich auf die Mütze bekommen gegen Leverkusen. HSV in der zweiten Liga, da mittlerweile wieder im Aufstiegsrennen, auf dem Aufstiegsrang auch mit dabei. Wir haben ja so ein bisschen geunkt, dass Werder den Blick nur auf den Pokal hat. Das müssen sie jetzt eben zeigen. Am Sonntag, den 23. März, das wird einfach das größte Spiel im Fußball der Frauen in Deutschland auf Vereinsebene überhaupt. Es wird Geschichte geschrieben werden. Ich freue mich extrem. Ich denke, man merkt das so ein bisschen. Vorher haben wir aber auch noch unter der Woche Champions League. Jetzt am Dienstag, wenn diese Folge erscheint, spielen gerade schon im Champions League Viertelfinale eben Real Madrid gegen Arsenal London und um 21 Uhr dann die Bayern gegen Olympique Lyon. Also wenn ihr ganz, ganz schnell seid, dann schaltet jetzt direkt nochmal ein. Bayern gegen Lyon, 21 Uhr dann eben. Lyon sind Rekordsiegerin in der Champions League, haben alle ihre Gruppenspiele gewonnen und am Wochenende jetzt 8-1 gegen Stade Rennes gewonnen. Ist eine Ansage. Allerdings haben sie auch eben nicht mehr ganz so das krasse Standing wie früher. Da sind jetzt mal andere Teams mit nachgekommen, eben Real oder Barcelona. Aber trotzdem, ja, schwierige Gegnerinnen, vor allem wenn man sich auch die Namen anguckt, die da auflaufen. Ellie Carpenter, Wendy Renard, Selma Bashar, Jennifer Marojan, Khadija Toudiani, Sarah Debritz, Ada Hegerberg, Eugenie Lissomer. Die Liste der Stars ist da wirklich einmal lang, 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 lang. Aber bei den Bayern ja auch. Von daher könnte eine spannende Partie werden. Die Bayern müssen da richtig zeigen, was sie drauf haben. Mittwoch spielt dann Wolfsburg gegen Barcelona. Ich glaube, zu Barcelona muss ich nicht viel mehr sagen. Die sahen aktuell alles ab, was es da so gibt. Mittwoch 18:45, diese Partie also, und um 21 Uhr spielen dann Manchester City gegen Chelsea. Und das ist ziemlich lustig, weil die spielen jetzt 4 Spiele hintereinander gegeneinander. Im League Cup Finale, da haben sie jetzt gerade schon gespielt, Chelsea hat gewonnen, in der Champions League dann das Hinspiel, dann in der Liga das Rückspiel und dann in der Champions League das Rückspiel. Die 2 Spiele bisher eben, Hinspiel in der Liga und League Cup Finale eben, hat Chelsea gewonnen, also könnte 4 out of 4 werden. Kicken wir mal, wie das wird. Finde ich aber irgendwie eine ganz witzige Story. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wie gesagt, danke auch nochmal an Markus Högner und an die SGS Essen insgesamt, die das möglich gemacht haben, das Interview, und für die Antworten eben. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und natürlich auch ganz, ganz lieben Dank für euer Feedback immer wieder. War ja jetzt letzte Woche auch im Rasenfunk gewesen, habt ihr mir auch ganz sweet dazu geschrieben. Und ich liebe das auch sehr, wirklich jetzt gerade nach diesem Spieltag, was da eben unter dem Spieltagsvideo abgegangen ist. Das war sehr, sehr cool irgendwie, wie ihr da auch alle so perplex seid und dieses Wochenende irgendwie feiert auch auf eine Art, dass es so wild gewesen ist. Also gerade auch dieses Spiel Montagabend nochmal. Das macht sehr viel Spaß, da mit euch in Austausch zu gehen. Wenn ihr am Sonntag auch beim Pokal-Halbfinale zwischen Werder und dem HSV seid, dann ja, sag doch gerne Hallo, würde ich mal sagen. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss, Dankeschön fürs Zuhören, liebe Grüße, wir hören uns.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Danke, bis demnächst mal.
Danke auch. Ciao. Ja, ciao.